Lukas Kapitel 22 ab dem Vers 31. Da ist ein Gespräch zwischen Jesus und Simon Petrus. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und da lesen wir auch einen Abschnitt ab dem Vers 54. Sie ergriffen ihn, also Jesus aber, und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten in den Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftige es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Das ist ein bekanntes Ereignis aus dem Leben von Petrus. Ich möchte mich konzentrieren auf diese letzte Aussage. Petrus geht von diesem Hof, wo er war, nachdem er dreimal Jesus verleugnet hat, und hier steht, er weinte bitterlich. Eine Frage. Hast du schon mal einen erwachsenen Mann weinen sehen? Die Frauen sind mehr am Wasser gebaut, so sagt man. Und wenn eine Frau weint, da glaube ich schon, dass das sehr traurig ist. Es gibt da und dort auch welche, die vielleicht mal so nur schauspielerisch weinen, nur um welche Ziele zu erreichen. Aber ich denke jetzt nicht an das. Ich denke an jemanden, der aus dem ganzen Herzen weint. Wenn eine Frau weint, dann denke ich schon, dass die Trauer tief im Herzen, in der Seele steckt. Aber wenn ein Mann weint, wir Männer sind ein bisschen anders. Von Gefühlen her, von Emotionen. Wir Männer, wir geben nicht unsere Gefühle offen in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit. Und wenn ein Mann weint, dann ist eine Trauer, die tief im Knochen sitzt. Und jetzt denke ich nicht an welche, die manchmal so emotionsschwach sind und nach einem Wort oder nach einer Begegnung oder nach einem Lied erleben wir, die Augen werden feucht, da geschieht auch bei den Männern. Nein, ich denke nicht an das, sondern ich denke an ein tiefes, ein trauriges Weinen. Hier steht, Petrus weint bitterlich. Das ist nicht nur eine Emotionsschwäche, wo er jetzt mal Augenfeucht bekommt, sondern er weint bitterlich. Und deswegen meine Frage, hast du mal einen Mann gesehen, der bitterlich weint? Ich erinnere mich, als ich Kind war, ich war ungefähr so 6, 7. Mein jüngerer Bruder, 4 Jahre jünger, war so ungefähr 3 Jahre alt. Und es war einmal so, dass unser Vater, er hat draußen im Hof etwas gearbeitet und er brauchte heißes Wasser. Und er nahm so einen ziemlich großen Topf und in der Küche hat er das Wasser zum Kochen gestellt. Und das Wasser war so richtig heiß. Und er nimmt so mal die besondere Handschuhe am Topf und er geht aus der Küche raus mit einem großen Topf voll mit heißem Wasser und hat gar nicht bemerkt, dass mein kleiner Bruder unten am Boden krabbelt. Und er stolpert über ihn und er gießt vielleicht einen halben Topf Wasser aus auf ihn, auf den kleinen 3-jährigen Sohn. Und das war eine Katastrophe. Krankenhaus hin und her. Und bevor er ins Krankenhaus ging, da kam welche Nachbarin, die sagt, es ist sehr schön, jetzt mal nehmt Mehl. Mehl nimmt diese Hitze raus. Und meine Mutter, sie ist so unerfahren und alles voll mit, auf Armen voll mit Mehl. Und dieser Mehl war so angeklebt an diese neue Haut. Und als er im Krankenhaus war, der kleine Bruder, da mussten sie ihm so richtig mal alles rausziehen und damit ging auch die Haut raus. Und er ist jetzt 4 Jahre jünger als ich und er trägt das ganze Leben lang auf seinen beiden Armen so tiefe Spuren von diesem heißen Wasser und von diesem Mehl. Das war eine Katastrophe. Und ich erinnere mich, wie mein Vater, nachdem der Bruder im Krankenhaus geblieben ist, wo er nach Hause gekommen ist, wie er bitterlich geweint hat. Wo er sich überhaupt nicht verzeihen konnte, seinem kleinen Liebling das anzutun. Warum auf die Schnelle? Immer auf die Schnelle. Die Menschen, die schnell was machen, die machen auch manchmal Fehler. Und er war auch so einer. Bei ihm war alles schnell. Und er musste schnell jetzt raus, solange das Wasser noch so heiß ist. Und dann war die Katastrophe. Ich war jung. Ich war 7 Jahre. Und ich erinnere mich, dass es mir auch sehr leid getan hat. Aber jetzt verstehe ich, ich habe damals nicht verstehen, was das bedeutet. Aber erst dann, wo ich selber Kinder in diesem Alter gehabt habe, habe ich meinen Vater richtig verstanden, was es für uns bedeutet hat, was es bei ihm bedeutet hat, dass er das seinem kleinen Sohn angetan hat. Er weinte bitterlich. Als ich an Petrus gedacht habe, habe ich gleich an meinen Vater gedacht. Er konnte sich überhaupt nicht verzeihen, das ganze Leben lang. Und der Bruder, der trägt immer noch Folgen auch dieser Stress und es ist eine Folge geblieben für das ganze Leben. Nicht nur optisch an seinen Armen, sondern überhaupt in seinem Benehmen, in seinem Denken ist er nicht ohne Folgen geblieben. Wenn ein Mann bitterlich weint, dann sitzt die Trauer tief in den Knochen. Petrus weint bitterlich. Ich habe mich gefragt, warum weint er denn? Warum weint Petrus? Was ist passiert? Weint er nur deswegen, dass er Jesus verleugnet hat? Ist das der Grund? Ist das so schlimm? Also ich meine, jeder von uns hat einen Moment der Schwäche. Wir sind alle Menschen. Wir wissen, was alles Petrus gemacht hat, wie er mit Jesus war, wie er bereit war, mit Jesus alles zu unternehmen. Jetzt ist ein Moment der Schwäche gekommen. Muss er bitterlich weinen deswegen? Ist Gott nicht bereit, alle Sünden zu vergeben? Also diese Gedanken kommen so vielen Menschen in ihren Denken. Und Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich für mich gedacht, solch ein Denken ist mehr ein Geschäftsdenken. Es ist mehr ein liebloses Denken. Ein Denken ohne Gefühl, wo jemand auch sagen kann, ich habe keine Zeit. Ich habe jetzt kein Interesse. Wisst ihr, was es bedeutet, ein Geschäftsdenken? Du erzählst ihm etwas und er hat kein Ohr für dich, dir zu hören. Und sagt, ja, der Nächste bitte. Also wenn man das erlebt, und ich habe ein paar Mal auch das erlebt, du erzählst ihm etwas und er hat kein Interesse für dich. Und er sagt, der Nächste bitte. Und du kannst nur deine Sachen packen und kannst nur gehen. Denn du hast überhaupt nicht ein Ohr gefunden für dich, für deine Probleme. So denke ich auch, wenn jemand denkt, warum muss Petrus weinen? Ist das nicht etwas Normales, was jeder Mensch erlebt? Nein, so ein Denken ist ein liebloses Denken. Petrus weint bitterlich. Ich möchte gerne mit euch ein bisschen tiefer in dieses Ereignis gehen und in dieses Weinen von Petrus. In meinen ersten Gedanken habe ich folgenden Gedanken mir aufgeschrieben. Wenn man wegen einer Sünde weint, das ist dann ein Zeichen der Liebe, der großen Liebe zu Jesus. Und wir denken jetzt vom Abendmahl auch an das, was Jesus für uns getan hat und aber auch, was er von uns erwartet, was wir von unserer Seite ihm auch zeigen können. Wenn man wegen einer Sünde weint, dann ist das ein Zeichen für eine Liebe, großen Liebe zu Jesus. Einer hat gesagt, jemand kann ein schlechter Musiker sein, aber doch ein leidenschaftlicher Musiker sein. Wenn auch jemand schlechter Musiker ist, kann ich spielen oder so, aber trotzdem kann er ein leidenschaftlicher Musikliebhaber sein. Was auch immer Petrus getan hat, wir können jetzt mal sagen, wie konnte er nur das machen, was er gemacht hat? Aber er hat Jesus geliebt, von ganzem Herzen. Was für eine Liebe war das? Und wie kommt diese Liebe zustande? Es gibt ein Sprichwort, das sagt, weit vom Auge, weit vom Herzen. Kennt ihr das? Wie bitte?
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Aus den Augen, aus dem Sinn, okay. Was sich vor den Augen entfernt, entfernt sich auch vom Herzen und vom Sinn. Und ich denke, das stimmt auch. Wenn du eine Freundschaft bauen möchtest und eine Freundschaft aufrechterhalten möchtest, dann sollst du versuchen, auch Zeit zu nehmen für deine Freunde, dass du Zeit mit ihm verbringst. Deswegen raten wir auch den Ehepartnern, dass sie Zeit miteinander verbringen. Für die Familien, für die Freunde, für die Gemeinde. Wir planen morgen auch einen Ausflug. Also machen wir das. Wir wollen mal ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen. Nicht nur im Gottesdienst, wenn wir hier sitzen, sondern auch mal, wenn auch außerhalb vom Gottesdienst. Warum organisiert man auch Potluck? Auch gemeinsames Essen, dass wir zusammen sind. Und es ist schön, wenn die Gläubigen auch zusammenkommen. Der beste Weg, eine Freundschaft kaputt zu machen, ist gerade der, wenn du keine Zeit hast für diese Freundschaft, für ihn. Wir leben in einer Zeit, wo der Widersacher uns diese Zeit klauen möchte. Und es gibt auch so Momente, wo du sehr schwierig Zeit findest für die Beziehung mit Jesus. Du findest keine Zeit um Bibel lesen, Gebet. Es gibt tatsächlich Christen, auch Adventisten, deren das ganze geistliche Leben sich nur auf die Sabbatschullektion beschränkt. Und es ist nicht ganz gut für deine Freundschaft mit Jesus, wenn man keine Zeit hat. Du hast keine Zeit fürs Gebet. Es gibt auch solche Situationen, wo die Menschen auch lieber zu Hause bleiben am Sabbat und nicht in Gottesdienst kommen. Es ist so eine anstrengende Woche gewesen und ich bleibe ein bisschen länger im Bett und ich schlafe die ganze Zeit. Also all diese Symptome zeigen mir, dass die Menschen ein Wachstum brauchen, auch in dieser Freundschaft zu Jesus, zu Gott, zu dem, was göttlich und was Jesus uns gibt. Petrus war 3,5 Jahre mit Jesus zusammen. Er hat die besten Predigten gehört, die je ein menschliches Ohr gehört hat. Er hat die besten Taten gesehen, was Jesus getan hat. Er hat Jesus lieb gewonnen. Er war von Anfang an da. Er war begeistert, als sie am Anfang gesprochen haben, Johannes Evangelium Kapitel 1. Wir haben Messias gefunden. Und Petrus war überzeugt, dass Jesus Messias ist. Jesus hat manchmal auch gefragt, was meint ihr? Was meinen die Leute um euch herum, wer ich sei? Und Petrus, er war immer der Erste, der gesprochen hat, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und wir glauben daran. Jesus war so überzeugt. Und Petrus hat Jesus lieb gewonnen. Er trug ihn in seinem Herzen. Und deswegen weint er bitterlich. Wenn das so nicht gewesen wäre, bin ich mir sicher, dass er nicht geweint hätte, sondern er hätte nur gesagt, okay, ist passiert, lieber Gott, vergib mir. Aber weil er Jesus so geliebt hat, dieser Mensch weint bitterlich wegen einer Sünde, die er getan hat. Wenn man wegen einer Sünde weint, das ist ein Zeichen der großen und tiefen Liebe zu Jesus. Der zweite Gedanke. Wenn man wegen einer Sünde weint, das ist das ein Zeichen der echten Reue. Was ist eigentlich eine echte Reue? Eine echte Reue ist erst dann, wenn man tief trauert wegen der Sünde. Und wenn man vor Gott steht und bittet, dass man die Sünde nicht mehr tun. Ich versuche mir Petrus vor Augen zu stellen. Wie bittet er um Vergebung? Was ist die Reue bei ihm? Wir beten auch manchmal und sagen, und vergib uns unsere Schuld, hat auch Jesus gesagt in seinem Mustergebet. Und vergib uns unsere Schuld. Das ist auch ein Bestandteil unserer Gebete. Bitte vergib uns unsere Sünde. Aber manchmal ist es einfach so pauschal gesagt und es ist gut so, es ist nicht zu verwerfen. Aber das ist viel anders als das, was Petrus gespürt hat. Eine ganze Welt bricht für ihn zusammen wegen seiner Sünde. Wie konnte er das nur zu demjenigen, der es so lieb hat? Jesus, das war sein sehr bitterer Moment, wo er verhaftet ist, wo er da auch geschlagen wird. Und in diesem Moment, anstatt dass er ihm eine Unterstützung gibt, dass er vielleicht für ihn betet irgendwo, dass er Kraft bekommt, er verleugnet ihn. Also Petrus konnte sich selber nicht verzeihen. Wir lesen dieses Ereignis von Ellen White, sehr interessant, was sie gesagt hat, einen Gedanken. Petrus hat von Herzen bereut, dass er das getan hat. Und Jesus hat ihm vergeben. Aber Petrus konnte sich selber nie vergeben. Und sogar auch, wo er auch am Ende seines Lebens als Apostel verurteilt wurde zum Tode. Er wurde verurteilt auch, gekreuzigt zu werden. Und er sagt, nein, so zu sterben wie auch mein Erlöser, Herr Jesus, ich bin nicht mehr wert, so zu sterben. Und er bittet, dass man ihn umgekehrt kreuzigt, nicht so wie Jesus. Also er hat sich überhaupt nicht verzeihen können. Ich habe einen Gedanken gefunden im Buch Das bessere Leben, was die Reue betrifft. Und hier steht folgender Gedanke. Der bessere Weg, Seite 26. Viele verstehen nicht, was Reue wirklich ist. Viele Menschen grämen sich, dass sie gesündigt haben und bessern sich sogar äußerlich, weil sie befürchten, ihr verkehrtes Handeln würde Leid über sie bringen. Aber das ist keine Reue im biblischen Sinne. Sie beklagen das Leid, aber nicht die Sünde selbst. Und das ist ein großer Unterschied. Was beklagen wir, wenn wir eine Sünde bereuen? Doch wenn sich das Herz dem Einfluss des Geistes Gottes unterwirft, wird das Gewissen wieder belebt und der Sünder erkennt was von der Tiefe und Heiligkeit des göttlichen Gesetzes, das die Grundlage seiner Regierung im Himmel und auf der Erde ist. Und nur wenn das Herz durch den Einfluss des Heiligen Geistes bewegt ist, dann können wir auch wissen und erleben, was eine echte Reue ist. Ihr Lieben, wir feiern heute das Abendmahl. Und das ist eine Gelegenheit, dass wir auch mit unseren reuigen Gedanken zu Gott kommen. Überleg dir mal, was du in diesen 3 Monaten getan hast, wo dich der Geist Gottes vielleicht auch anspricht und dir zeigt, was nicht in Ordnung war. Vielleicht hast du auch Zeit genutzt in dieser Woche, bevor der heutige Sabbat gekommen ist, um dich richtig innerlich vorzubereiten auf das Abendmahl, auf diese besondere Begegnung mit Jesus. Aber nutze auch jetzt Zeit. Denke in dir, was wirst du vor Gott bringen heute? Um welche Sünde wirst du bitten, dass Gott dir vergibt? Wenn wir das Brot zu uns nehmen, als den Leib Christi, er gibt uns neue Kraft für unser Leben mit Gott. Wenn wir den Wein zu uns nehmen, und es ist ein Symbol auf das Blut Jesu, dieses Blut Jesu symbolisch reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Deswegen nutzt die Gelegenheit heute. Komme auch du reuig vor Gott, vor diesem Abendmahl. Zurück zum Petrus. Nachdem er Jesus nochmal begegnet ist und Jesus ihn angeschaut hat nach der Verleugnung, dann Petrus trifft eine Entscheidung. Raus aus dieser Gesellschaft der Ungläubigen. Raus aus diesen allen Einflüssen der Gegner Jesu. Weg von diesem Ort. Weg von diesen Versuchungen. Zurück zum Ölberg. Dort hat er die Begegnung mit Jesus gehabt. Und er geht zurück. Er betet, er weint bitterlich. Und in diesem bitter Weinen sagt Ellen White, hat er sich gewünscht zu sterben. Dass er das Jesus angetan hat, konnte er sich selber nicht vergeben. Er bittet, er weint und er wünscht sich zu sterben. Und tatsächlich stirbt er. Er stirbt in diesem Gebet. Allerdings sein alter Mensch stirbt. Nur solche Situationen, wo du so zu Gott kommst, in deiner Reue, in deinem Gebet, das kann auch dein Leben verändern. Die Menschen werden neue Menschen sein. Nicht nur bei der Taufe werden wir neue Menschen. Es gibt auch solche Situationen, wo die Menschen ihre Bekehrung und Umkehr erleben nach einem krassen Ereignis oder Erlebnis. Und dann sagen sie, jetzt aber richtig folge ich Jesus nach. Wenn man wegen einer Sünde weint, das ist ein Zeichen der echten Reue. Und mein letzter Gedanke, wenn man wegen einer Sünde weint, dann ist das ein Zeichen der Bereitschaft, für Jesus zu leben. Nach der Auferstehung kommt Jesus zu Petrus, ihr kennt dieses Gespräch. Jesus verurteilt ihn nicht. Jesus geht nicht weg von ihm, kehrt ihm nicht den Rücken, sondern er kommt zu Jesus, zu Petrus. Und er sagt, Petrus, liebst du mich? Was würdest du von Petrus erwarten, wo er so Gewissensbisse hat, wo er bitterlich geweint hat, wo er jetzt ein besonderes Gefühl hat, wie kann er jetzt Jesus begegnen? Wie geht das jetzt nach dieser Sünde? Und Jesus kommt zu ihm und sagt, Petrus, liebst du mich? Auch wenn wir Sünder sind, auch wenn wir Sünde getan haben, Jesus kommt immer wieder auch zu uns und sagt, Soran, liebst du mich? Vergiss alles, was war. Gott vergibt alle Schuld, wenn wir reuig zu ihm kommen. Gott gibt uns Möglichkeit, Neues anzufangen. Auch nach diesem Abendmahl ist eine Möglichkeit, einen neuen Lebensabschnitt anzufangen. Mit Jesus. Deswegen sagt Jesus, liebst du mich? Wenn du mich lieb hast, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Weide meine Lämmer. Weide meine Schafe. Tu was für mich. Tu das, was ich tun würde, wenn ich noch länger hier wäre. Mein Werk. Meine Arbeit. Wenn man wegen einer Sünde weint, dann ist das ein Zeichen der Bereitschaft, für Jesus auch tätig zu sein. Und das wünsche ich uns allen. Möge Gott uns helfen, dass auch diese Stunde, dieses Abendmahl auch eine Zeit ist, wo wir auch neue Entscheidungen treffen für unser Leben vor Gott. Wir sind alle Sünder. Wir kommen jetzt mit dieser Schwäche vor ihm. Wir wollen alles abladen, ihm zu Füße. Er nimmt das gerne von uns ab und er hilft uns, einen neuen Abschnitt zu machen in unserem Leben. Ihr Lieben, denkt an Petrus. Wegen einer Sünde weint er bitterlich. Gott möge uns helfen, die Sünde nicht einfach so zu nehmen, auf leichter Schulter zu nehmen, sondern dass wir auch von ganzem Herzen bereuen und Gott bitten, dass er uns vergibt. Amen.